Nikodemus war ein angesehener Mann. Er war Mitglied des Hohen Rates und er hielt sich an die Gebote. Er tat gute Werke und er war allseits geschätzt. So können wir uns diesen Mann vorstellen. Und so tritt er auch vor Jesus. Aber Jesus, von ihm erhält er kein Lob für das, was er bisher alles geleistet hat. Kein Wort darüber wird verloren. Nichts, was seinem Ansehen entspricht. Jesus reagiert auch nicht auf die ihm entgegengebrachte Anerkennung. Meister, du kannst Wunder tun. Das haben wir gerade gehört. Wer von Neuem geboren wird, der wird Gottes neue Welt sehen. Ich kann Nikodemus gut verstehen und seine verwunderte Frage ist meines Erachtens auch heute noch aktuell. Wie kann das möglich sein? Wie soll das gehen? Manch einer mag fragen, was muss ich dafür tun? Aber Jesus spricht eine Sprache, da geht es nicht um gute Werke, die Männer und Frauen leisten müssen, sondern von einem Werk, das Gott getan hat. Ich lese Johannes 3, Vers 16 und um diesen Vers soll es heute auch gehen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Dieser Vers, der was ganz Besonderes ist, dieser Vers, der nur 28 Worten das ganze Evangelium ausdrückt. Und wie gesagt, den will ich uns heute mit euch gemeinsam etwas näher ansehen. Gott liebt. Gott gibt. Wir glauben. Wir leben. Gott ist. Jesus setzt das als gegeben und als bekannt voraus. Gott ist, so wie die Heilige Schrift es sagt. Und wenn ich heute Morgen hier vorne stehe, dann nur, weil ich persönlich auch davon überzeugt bin. Weil ich glaube, dass Gott ist. Natürlich können wir die Existenz Gottes nicht bis ins Letzte beweisen. Aber ist die Welt, in der wir leben, nicht Beweis genug? Ein Beispiel, die Milchstraße, die Galaxie. 100 Milliarden Sterne gibt es. Unvorstellbar. Kein Mensch, behaupte ich, kann sich das wirklich vorstellen. Nimm einmal an, du würdest mit einem Auto losfahren. Geschwindigkeit 250 Kilometer pro Stunde. An 24 Tagen im Jahr, an 24 Stunden am Tag und an 350 Tagen im Jahr. Ohne Pausen und ohne Ferien. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange man da braucht, um die Sonne zu erreichen? Da jemand eine Idee? 70 Jahre, dann landet man an der Sonne. Bis zum nächsten Sternensystem, den muss ich ablesen, zu Alpha Centaurus wären es dann allerdings schon 15 Millionen Jahre. Mit einem Flugzeug, das pro Stunde 1000 Kilometer zurücklegt, sind wir dann bereits in 17 Jahren an der Sonne. Das haben weitaus klügere Menschen ausgerechnet, als ich es bin. Ich muss das einfach so glauben. Aber kein Wunder, dass David in Psalm 19, Vers 2 schreibt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Wenn wir uns die Sterne ansehen und uns dann bewusst wird, wie wenig von dem, was es wirklich gibt, überhaupt sehen können, dann kann man einfach nur sagen, welch ein großer Gott. Und wer sich aufmerksam in der Natur umschaut, wird mir sicher recht geben, dass das nur ein Beispiel von vielen ist. Gott ist heilig. Er ist ewig. Er ist der Herrscher über Zeit und Raum. Und wenn wir in der Bibel lesen und aufmerksam sehen und hören und betrachten, wie Gott ist, er wird ja ganz verschieden beschrieben, dann merken wir auch, dass Gott keine Bedürfnisse hat wie wir, keinen Hunger oder Durst. Er macht keine Fehler. Sünde ist ihm fremd. Und er ist ewig. Er war immer da, er ist und er bleibt. Er lebt nicht, er ist das Leben. Es ist erstaunlich und unbegreiflich, dass dieser Gott sich für uns interessiert. Für jeden Einzelnen von uns. Dass wir, die wir so unvollkommen sind, wir, die wir Sünder sind, wir Menschen, die ihn so oft ablehnen, gar nichts mit ihm zu tun haben wollen, dass er sich für uns interessiert. Wir sind ihm wichtig. Und er will keinen einzelnen dieser Menschen verlieren. Und mehr noch, wir dürfen jederzeit zu ihm kommen, mit ihm reden. Alle Anliegen, alle Sorgen, alle Nöte, auch alles Schöne, was wir erleben, dürfen wir ihm bringen. Jede Sünde, die uns bewusst wird, dürfen wir ihm sagen. Und er hört zu, weil du ihm wichtig bist. Versuch mal, zu Frau Merkel zu gehen und ihr zu sagen, was dir so auf dem Herzen liegt. Oder zu Mr. Trump. Keine Chance, behaupte ich mal. Da musst du schon ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen wichtiger sein für die Politik, als wir hier alle das sind. Und ohne Termin und selbst dann geht das gar nicht. Und selbst in großen Firmen ist es gar nicht immer so einfach, mit dem Chef zu sprechen. Schon gar nicht für den kleinen Mitarbeiter und erst recht nicht ohne Termin. Keiner würde bei uns, außer denen, die in der etwas höheren Liga spielen, einfach so zum Generalarzt gehen. Das geht nicht. Aber Gott ist immer ansprechbar und er hilft uns. Im Psalm 71, die Verse 14 bis 15 lesen wir: Ich gebe die Hoffnung niemals auf. Auch in Zukunft werde ich dich preisen. Ich werde allen sagen, wie treu du bist. Den ganzen Tag will ich erzählen, wie du hilfst. Deine Wohltaten sind nicht zu zählen. Manchmal vergessen wir das. Besonders dann, wenn das Leben so schwer wird, dann kann es uns schwer fallen, uns zu erinnern, wie oft uns Gott schon geholfen hat, wie treu er zu uns steht. Mal ganz davon abgesehen, dass wir Menschen so geprägt sind, dass sich negative Dinge viel fester erstmal in uns einprägen. Und auch wenn wir auf Abwägen sind, wenn wir uns von Gott entfernen, vergessen wir oft, wie gütig er doch ist. Es kann dir helfen, sich einfach mal aufzuschreiben, was Gott jeden Tag für dich tut. Alles, wofür du danken kannst. Täglich neu. Und ich denke, jeder von uns würde staunen, wie dick so ein Buch werden kann. Gott liebt. Das Wort Liebe ist so ein bisschen ausgelutscht, glaube ich, in unserer Zeit. Vielleicht sagst du morgens zu deiner Frau, zu deinem Mann: Schatz, ich liebe dich. Wenig später am Frühstückstisch, wenn du aus der Dusche kommst, sagst du: Ich liebe diese heiße Dusche, die tut so gut. Und die Liebe zum Nutella-Brötchen möchte ich keinem absprechen. Oder zum Fleischwurst oder was auch immer. Eine junge Frau, die ich kenne, beendet fast jedes Telefonat mit den Worten, wenn es nicht gerade das Finanzamt ist: Ich liebe dich. Und im Moment lieben ganz viele Menschen den Fußball, besonders nachdem die Deutschen gestern dann doch wieder gewonnen haben. Aber Gottes Liebe ist etwas ganz Besonderes. Und vor allen Dingen, sie hat lebensrettende Konsequenzen. Die menschliche Liebe kann unbeständig sein und ist meistens davon abhängig, wie sich der andere verhält. Zumindest auf Dauer. Aber Gottes Liebe ist stabil, gleichbleibend. Und er liebt uns auch dann noch, wenn wir untreu sind. Er liebt uns auch dann noch, wenn wir gar nichts mehr von ihm wissen wollen. Er liebt uns so sehr, dass wir wieder zu ihm kommen können. Und damit das geht, damit das möglich ist, in die Nähe dieses heiligen Gottes zu kommen, gab er seinen einzigen Sohn. Im Griechischen steht für einzig das Wort Monogenes. Mono heißt einzig, Genes ist ein Ausdruck für Rasse oder Spezies. Wenn dieses Wort in der Bibel benutzt wird, steht es immer für eine Eltern-Kind-Beziehung. Zum Beispiel der Sohn der Witwe in Lukas oder Abraham, der seinen einzigen Sohn opfern sollte. Dann wird das Wort Monogenes benutzt. Johannes benutzt es fünfmal in seinem Kapitel. Zum einen, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und weiter: Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Dann nochmal Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, für den ist das Urteil schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Und gerade dann, wenn von diesem einzigen Sohn die Rede ist, geht es um seine Gnade, um das Leben für uns. Und obwohl Gott unser aller Vater ist und wir dürfen uns als Kinder Gottes bezeichnen, gibt es diese ganz besondere Beziehung zwischen Gott und Jesus. Zeitgemäß könnte man sagen, Jesus hat Gottes genetischen Fingerabdruck. Wer Kinder hat, und auch nicht nur die wissen, dass Kinder nicht nur äußerlich, sondern ganz oft auch im Charakter, in ihrem Verhalten, Eigenheiten ihrer Eltern haben. Sie sehen ihn manchmal ähnlich, sie haben manchmal die gleiche Mimik. Und ganz erstaunlich finde ich das da, wo Kinder ein Elternteil schon ganz lange nicht mehr gesehen haben, ganz wenig Kontakt haben und trotzdem eine ähnliche Mimik haben. Das Aussehen, das ist ja das eine. Aber wenn dann Mimik und Gestik so sind wie die des Vaters, den sie das letzte Mal mit 3 Jahren erlebt haben, dann ist das schon für mich erstaunlich. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jede Eigenschaft, die wir Gott zuschreiben, können wir auch Jesus zuschreiben und umgekehrt. In Jesus zeigt sich, wie Gott ist, und durch ihn können wir den Vater erkennen und kennenlernen. Und wenn Jesus sagt, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, die habe ich für euch, die sind für euch vorbereitet, dann darfst du dich darauf verlassen, er weiß Bescheid. Und wenn er sagt, dass Gott sogar weiß, wenn ein Spatz zur Erde fällt und dass deine Haare gezählt sind, dann darfst du auch darauf vertrauen. Jesus weiß es. Gott gibt Jesus Christus seinen einzigen Sohn hin. Etwas hingeben heißt wirklich es weggeben, aus der Hand geben, ganz und gar. Er gibt ihn als Kind in diese Welt, arm, verletzlich und schwach. Und er wird zu dem Mann, der den Menschen zeigt, wie Gott ist. In den 3 Jahren, in denen er auf dieser Welt den Menschen das Evangelium verkündet. Und er gibt ihn so weit hin, dass er stirbt. Er lässt ihn diesen schweren Weg zur Hinrichtung am Kreuz gehen, damit die Menschen, die er so liebt, gerettet werden können. Und er öffnet damit die Tür zum Himmel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit sind für uns Menschen alle Voraussetzungen geschaffen. Und so steht es weiter in Johannes 3, Vers 16. Damit jeder, der an ihn glaubt. Welch eine Chance hat Gott uns gegeben. Die Chance, ihm wieder ganz nah zu sein. Die Chance, gerettet zu werden auf ein ewiges Leben. Und es steht da, jeder, der an ihn glaubt. Das gilt für jeden. Wir müssen keine Aufnahmeprüfung machen. Wir müssen nicht mit guten Taten punkten und dann erfahren, dass es doch nicht reicht. Und die Sünden werden nicht gezählt und aufgerechnet. Und wir erfahren dann durchgefallen. Es gilt für jeden, ob jung oder alt. Keiner muss zuerst erwachsen werden und keiner ist zu alt, um diesen Glauben anzunehmen. Johannes hatte in seinem Leben, das ist nicht der Johannes, viel vom Glauben gehört. Seine Familie besuchte regelmäßig die Gemeinde. Er kam nur selten und notgedrungen mit. Er wollte mit dem frommen Zeug nichts zu tun haben. Als Johannes im fortgeschrittenen Alter schwer krank wurde und es ans Sterben ging, rief er den Pastor zu sich. Er bekannte all seine Sünden und ließ sich taufen. Ich bin fest davon überzeugt, dass er schon lange bei Gott ist. Vielleicht mag es dem einen oder anderen ungerecht vorkommen, dass er gleich gehandelt wird, wie der, der sein Leben lang im Glauben lebt. Zum einen ist es Gottes Entscheidung. Ich möchte nur an die Arbeiter im Weinberg erinnern. Zum anderen gibt das ganz viel Hoffnung für all die Menschen, die uns am Herzen liegen und die noch nicht glauben können. Wir sollten nur nicht damit spielen, ich habe ja noch Zeit. Und wir sollten vielleicht auch nie urteilen darüber, ob jemand vielleicht nicht doch noch auf dem letzten Abschnitt seines Lebens gerettet wird. Das ist Gottes Sache, nicht unsere. Jeder, der an ihn glaubt, da ist kein Status zu gering, keine Stunde zu spät und kein Ort zu weit weg. Jeder, der an ihn glaubt, der Monotheismus, also der Glaube an den allein seligen, seligmachenden, den einen Gott, ist nicht mehr in. Das hat mir schon öfter gesagt, kannst doch nicht sagen, dass das nur so geht. Du kannst doch nicht behaupten, dass nur der Glaube an Jesus Christus uns zu Gott bringt und dass wir nur durch ihn ewiges Leben haben sollen. Das passt nicht in unsere Zeit. Eine Zeit des Pluralismus und gerade hier bei uns absoluter Toleranz. Führen letztendlich nicht alle Wege in den Himmel? Islam, Buddhismus, Hinduismus, Humanismus. Die Christen sind doch nicht die einzigen Menschen, die gut genug für den Himmel sind. Und besser als die anderen sind sie schon gar nicht. Stimmt. Aber die Bibel sagt es ganz deutlich. Jeder, der an ihn glaubt. Und dafür hat er einen hohen Preis bezahlt. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht. Das ist die Kehrseite der Medaille. Wer nicht glaubt, geht zugrunde, landet in der Hölle. Auch das sagt uns die Heilige Schrift. Wer nicht glaubt, wer sich nicht auf Gott einlassen will, dessen Wille wird Gott letztendlich respektieren. Der wird zugrunde gehen und in der Hölle landen. Von der Hölle wird nicht so gern gesprochen. Ich mag das Thema eigentlich auch nicht. Schon gar nicht so ernst, wie es tatsächlich ist. Und die Hölle wird auch mit mehr oder weniger neckischen Sprüchen verharmlost. Das Steak war höllisch scharf. Zur Hölle mit deinen guten Ratschlägen. Mal ganz abgesehen, könnt ihr euch vorstellen, dass jemand sagt, ins Gefängnis mit deinen guten Ratschlägen? Habe ich noch nie gehört. Dieser Stau ist die Hölle. Habe auch noch nicht gehört, dass jemand sagt, dieser Stau ist wie eine schwere Krankheit. Und da gibt es viele Beispiele. Der Atheist Bertrand Russell, oder so ähnlich, sagte, kein Mensch, der wirklich human ist, kann an eine ewige Verdammnis glauben. Oder, wie allgemein gesagt wird, ein liebender Gott kann niemals in die Hölle schicken. Martin Marty, ein Kirchenhistoriker an der Universität in Chicago, durchkämmte die theologischen Publikationen der letzten 100 Jahre auf der Suche nach dem Begriff Hölle. Und er fand ihn kein einziges Mal. Die Hölle, stellte er fest, ist verschwunden und keiner hat es bemerkt. Jesus hat das Thema Hölle nicht gemieden. Circa 13% seiner Lehre beziehen sich auf das letzte Gericht und die Hölle. So steht zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und auch Johannes 3, Vers 16 lässt die Hölle nicht außen vor. Einer der Pastoren, die ich während der theologischen Ausbildung kennenlernen durfte, meinte mal, wir dürfen den Menschen noch keine Angst machen. Kein Vater, keine Mutter würde ihr Kind einfach so auf eine Schlucht zulaufen lassen und liebevoll rufen, ohne zu sagen, wenn du weiterläufst, fällst du da rein. Es geht nicht um Angst machen, aber es ist einfach lieblos und nicht fair, nicht auf die Konsequenzen hinzuweisen. Denn in Offenbarung 21, 27 steht, nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel und Lüge tut, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und dabei geht es nicht darum, dass wir perfekt sein müssen, sondern erlöst. Der heilige Gott muss das Böse aus seinem Universum ausschließen. Der ewige Gott zwingt niemand seinem Willen auf. Er drängt Meuterer an Bord zu bleiben. Und das ganz lange und ganz geduldig. Viel mehr, als wir es tun. Wenn wir vielleicht schon aufgeben. Gott gibt nicht auf. Aber er bindet sie auch nicht fest. Max Lucado schreibt in einem Buch, wie kann ein liebender Gott Sünder in die Hölle schicken? Gott schickt sie nicht in die Hölle. Sie sind freiwillig dort. Sein Angebot gilt bis zum letzten Atemzug. Auch das ein Grund für uns als Christen nie zu urteilen, aber auch nie die Hoffnung aufzugeben. Wir dürfen doch weiter beten für die Menschen, die uns am Herzen liegen. Und Gott ist groß. Und ich muss gar nicht wissen, ob der Mensch, den ich liebe, diesen letzten Schritt zu Gott macht. Gott muss es wissen. Wir leben. Doch jedem, der an ihn glaubt, hat er das ewige Leben zugesagt. Und das gilt. Das gilt auch dann, wenn du nicht perfekt bist. Es ist alles bezahlt. Zum Schluss. Johannes 3, Vers 16 hat die frohe Botschaft auf 28 Worte zusammengefasst. Und diese Botschaft gilt allen Menschen. Und vielleicht hast du heute während der Predigt gedacht, weiß ich, kenne ich, nichts Neues. Vielleicht ist es dir auch nochmal ganz bewusst geworden, was Gott uns damit schenkt, welches Wunder das doch ist. Wir haben allen Grund zu danken. Aber wir haben noch mehr. Wir haben den Auftrag, diese wunderbare Botschaft weiterzugeben, damit es viele Menschen hören und glauben können, damit keiner zugrunde geht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Amen.